Guten Morgen. Geht's euch gut? Schön. Wir haben vorher das Lied gesungen, ich weiß nicht mehr, so sinngemäß, viele reden über Jesus, doch bleibt ihr Herz kalt und leer. Ich hoffe, das ist heute dann nicht so. Also wenn wir vom Evangelium hören, wenn wir vom Wort Gottes hören, wenn wir von Jesus hören, dass unser Herz nicht kalt und leer bleibt, sondern dass es brennt, dass es berührt, dass wenn wir vom Kreuz hören, dass wir bewegt werden. Das ist gut. Und das will ich euch heute bringen. Christus. Ich würde aber noch zum Anfang beten. Herr Jesus, wir beugen uns, Herr. Knie nieder im Geiste und Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass du dich heute hier offenbarst, dass wir deine Größe sehen, dass wir uns an deinem Wesen erfreuen, dass wir sehen, Herr, wie kostbar du bist, was du getan hast, Herr, dass du dich so gedemütigt hast, Herr, hier auf Erden und ans Kreuz gegangen bist. Jesus, diese Botschaft soll niemals uns kalt machen, soll niemals langweilig für uns werden, Herr. Es ist das Evangelium, es ist deine Botschaft, Herr. Sie rettet. Wir brauchen sie. Danke dir, dass du da bist. Ich bitte dich, Herr Jesus, gebrauche mich, dass ich dein Wort treu weitergeben kann und dass wir es vor allem auch verstehen, Herr, was du in deinem Wort meinst. Amen. Diejenigen, die die Bibel dabei haben, schlagt mit mir auf Lukas 19. Lukas 19. Ich muss mich nicht mehr vorstellen, oder? Nee. Reicht, gell? Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Bekannter Text. Ich denke, wir kennen ihn alle. Und er, also Jesus, kam hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und dieser war ein Oberzöllner, und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er wäre, und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Ein wunderschöner Text, stecken wieder sehr viele gute Reichtümer drin, ja? Geistliche Reichtümer, und die wollen wir ergründen, die wollen wir auseinandernehmen. Und so wie ihr das vielleicht noch von mir kennt, wir machen das ganz einfach. Wir gehen Vers für Vers voran, legen aus, was will Gott hier sagen, ja, und ja, wollen das Ganze lernen zu verstehen und es auch anzuwenden, es zu verinnerlichen. Genau. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er war auf dieser Pilgerstraße. die direkt nach Jerusalem führte, über Jericho. Dort fand das Passa statt und er wollte dorthin. Und er selbst war das Passa-Lamm, weil er wusste, wenn er dorthin geht, das Kreuz wartet auf ihn und er wird geschlachtet am Holz. Aber er ist noch nicht in Jerusalem, sondern er durchzog Jericho. Er war in dieser berühmten Palmenstadt, so nannte man Jericho, weil dort viele Palmen wuchsen. Es war wie eine Oase, ja, wunderschöne Gegend und auch eine perfekte Handelsstadt. Also die Stadt blühte auf, der Handel blühte auf und da waren deshalb auch viele Zöllner. Viele Zöllner und auch viele Priester wohnten dort und betrieben Handel. Und dort wurden viele Geschäfte betrieben. Also eine gute Einnahmequelle, vor allem für Zöllner. Und so lesen wir jetzt die Verse 1 und 2. Und er, Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Ganz kurz, schallt es ein bisschen? Rede ich zu laut? Ich höre mal so einen Schall hinten, nein? Okay, ihr müsst sagen, weil... Unter diesen vielen Zöllnern, die dort lebten in Jericho und Steuern eintrieben, lebte auch ein Oberzöllner, der Chief. Ein Oberzöllner mit Namen Zachäus. Interessant, dieser Name Zachäus auf Hebräisch Zakai bedeutet übersetzt rein, gerecht, unschuldig. Also diese Bedeutung passt gar nicht zu Zachäus. Die liegt richtig fehl. Denn durch seine Tätigkeit als Zöllner zeigte Zachäus eigentlich, dass er überhaupt nicht rein und überhaupt nicht gerecht und überhaupt nicht unschuldig ist. Sondern eher im Gegenteil, ja, er war schuldig und unrein und ungerecht. Warum sage ich das? Ich möchte mit euch ganz kurz eintauchen, was es bedeutet hat, ein Zöllner zu sein. Zu dieser Zeit damals. Können wir uns ein bisschen besser in die Zeit hineinversetzen? Auch wie können wir besser die Lage von Zachäus verstehen? Das griechische Wort für Zöllner lautet Telones. Und es bedeutet Zöllner oder Steuereinnehmer, einer, der Steuern eintreibt. Und dieser Zöllner, er kassierte Steuern vom Volk. Ja, die saßen oft an verschiedenen Orten, an Stadttoren, an Brücken, an Verkehrsstraßen, Stapelplätzen, wo sie dann die Leute mit ihren ganzen Steuern belästigten. Und diese Zöllner, dieser Zachäus, die wurden von den Juden extrem gehasst, sehr gehasst. Laut dem jüdischen Gesetz war es verboten, ein Zöllner zu werden. Wer sich für so einen Posten entschied, der wurde offiziell aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Ja, und somit auch aus der Synagoge, aus dem sozialen und religiösen Leben. Raus! Wenn zum Beispiel ein Pharisäer ein Zöllner wurde, das war nicht allzu oft der Fall, konnte sich die Frau gleich von ihm scheiden lassen. So. So verrufen, so verhasst war dieser Stand, dieses Zöllneramt. Zachäus war Jude. Werde ich gleich dazu kommen, genau. Ja, aber er war Jude. Wenn wir jetzt merken, okay, diese Zöllner, die sind komplett ausgeschlossen aus der jüdischen Gesellschaft. Mit welchen Leuten waren dann die Zöllner zusammen? Mit anderen Zöllnern. mit ihrer Gleichen, mit Zöllnern und Sündern, die ebenfalls ausgeschlossen waren, man könnte sagen, mit dem Abschaum. Wisst ihr, nachdem Jesus, vielleicht schlagen wir das kurz auf, schlagt mal auf, Lukas 5, Lukas 5, Vers 29, nachdem Jesus den Levi, also auch Matthäus, dann den Zöllner zur Nachfolge ruft, dann lesen wir später, dass Levi ein Fest veranstaltet. Und guck mal, was es heißt hier in Lukas 5, Vers 29. Und Levi machte ihm, also Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge, wer? Pharisäer? Zöllner und anderer, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Ja, hier sehen wir zum Beispiel eine Stelle. Mit welchen Leuten waren die Zöllner zusammen? Ja, mit ihresgleichen. Mit anderen Zöllnern. Waren ja alle ausgeschlossen. Ja, die Juden, die wollten mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich will euch drei Gründe nennen, warum vor allem diese Zöllner oder der Zöllner so extrem verhasst war. Vielleicht gibt es noch mehrere Gründe, aber das sind, denke ich, so drei wesentliche. Der erste Punkt ist, der Zöllner ist ein Betrüger. Ganz einfach. Zöllner waren in Israel, waren es meistens Menschen aus dem eigenen Volk. Das heißt in dem Fall ein Jude. Ein Jude war ein Zöllner. Zachäus war ein Jude und ein Zöllner. Und vielleicht, damit ihr so diese ganze Hierarchie kurz versteht, ich mache es ganz einfach. Diese Zöllner hatten Leute, die über ihnen standen. Und das waren die sogenannten Zollpächter. Und über diesen Zollpächtern stand Rom, also die römische Regierung. So war das aufgebaut in drei Stufen. Und diese römische Regierung, sie wollte natürlich ohne Risiko dann Geld einnehmen, Steuern einnehmen. Und deshalb sollten diese Zollpächter die Zöllner schicken und sagen, räum Steuern ein, sammel Steuern. Die römische Regierung bekam dann das Geld. Sie forderten einen Betrag, einen fixen Betrag. Und alles, was über den Betrag geht, konnte man selber einstecken. Das konnte man selber in die Tasche bringen. Und dann ist die Versuchung natürlich sehr groß, dass man sowas macht, nicht wahr? Das erlaubte Rom. Und dadurch war der Reiz und das Verlangen sehr groß. Warum? Ja, weil man reich wird. Erfolgreich, reich, viel Geld. So wie Zachäus. Er war reich. Von was war er reich? Weil er Leute betrog und ausbeutete. Er verlangte mehr als nötig. Das war so ein Ziel, das Ziel eines Zöllners. Das war eigentlich schon in seinem Blut drin. Der Betrug. Deswegen, guck mal, steht auch in Vers 8, ja, Kapitel 19. Was sagt er? Siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage, also durch Erpressung oder durch Betrug genommen habe, erstatte ich es. Warum sagt er sowas? Er hat sie betrogen. Nicht nur einen, viele, unzählbar viele Menschen. Es war typisch für einen Zöllner. Könnt ihr euch erinnern, als Johannes getauft hat? Wer kommt da? Was kommen da für Leute? Pharisäer, ja, Zöllner kommen. Und dann sagen die Zöllner in Lukas 3, es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen. Sprachen sie: Meister, was sollen wir tun? Und er spricht zu ihnen, was? Fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Fordert nicht mehr ein. Ein Zöllner zu sein ist an sich keine Sünde. Die Sünde war, mehr zu nehmen, mehr auszubeuten, die Leute zu betrügen. Aus jüdischer Sicht, war Zöllner, das war falsch, bis zu, also unten durch. Okay. Diese Zöllner an sich, die haben nicht nur also Heiden betrogen, also Menschen aus anderen Nationen, sondern das eigene Volk. Ein Jude hat den Juden betrogen. Zachäus hat sein eigenes Volk ausgebeutet. Ja? Und das macht ihn natürlich verhasst. Das ist Verrat, wie kann man sowas machen? Seine eigenen Landsleute ausbeuten. Das macht ihn so verhasst. Das ist ein Grund. Er war ein Betrüger. Der zweite Grund, ein Zöllner arbeitet mit Heiden zusammen. Also in dem Fall mit den Römern. Heiden waren in den Augen der Juden, was? Unreine Menschen. Unrein, verpönt. Es war ein unreines, gottloses Volk. Wir sehen das an der Aussage von Petrus, als er, wisst ihr, in das Haus von Cornelius kommt. Und davor hatte er auch noch diese Vision, dass dieses Tuch runterkam mit den ganzen verschiedenen Tieren. Und dann sagt, nachdem Petrus diese Vision hat, geht er zu Cornelius und sagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Das war so tief im jüdischen Denken drin. Heiden, no go. Heiden, unrein, gemein. Mit denen am besten nichts zu tun haben. Ja, also die Juden, die mieden die Gemeinschaft zu den Heiden. Ein Zöllner, der ja auch Jude war, er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er arbeitete sogar mit ihnen. Er verbündete sich sogar mit diesen unreinen Menschen, mit Rom, mit der römischen Regierung. Also das ist, ihr müsst überlegen, er unterstützte diejenigen, die Juden unterdrückten. Man kann mal ein bisschen nachvollziehen, oder warum dieser ganze Hass gegen die Zöllner, nicht wahr? Einen letzten Grund will ich euch nennen. Ein Zöllner selbst ist unrein. Nicht nur, weil er betrügt, nicht nur, weil er mit anderen Heiden zusammenarbeitet, er selbst ist unrein. Ein Zöllner nahm, und zwar, das geht sehr viel, vieles nach der Mischna oder nach dem jüdischen Gesetz, ein Zöllner, er nahm Steuern von allen Menschen ein, Juden und Heiden, die an ihm vorbei mussten. Somit kam der Zöllner auch in Berührung mit Geld und Waren von Heiden. Laut dem Gesetz war der Zöllner dadurch unrein. Er hatte Kontakt mit schmutzigem Geld und das täglich in Unmengen. Und das war, so sagt man, eines der schlimmsten Gründe, warum die Pharisäer vor allem die Zöllner komplett verachteten. Sie waren komplett unrein in ihren Augen. Sie versuchten deshalb, diesen Kontakt zu den Zöllnern möglichst zu vermeiden, ja, um nicht selber unrein zu werden. Laut dem Gesetz oder laut der Meinung der Pharisäer konnte ein Zöllner nie gerecht werden. Er konnte nicht gerecht werden. Er konnte auch diesen ganzen Schaden, die ganze Sünde nicht mehr gut machen. Warum? Weil er nicht mehr wusste, von wem er zu viel Geld genommen hat, von wem nicht. Aber es war zu viel. Man hatte keinen Überblick mehr. Es waren ja täglich so viele Leute, die an dem Zöllner vorbeigingen, an Zachäus. Zöllner waren somit, also unrein, sie waren so wie die Aussätzigen und die Blinden. Ja? Sie waren der Abschaum der jüdischen Gesellschaft. Sie waren der Abschaum der jüdischen Gesellschaft. Ich hatte hier so ein interessantes Zitat, das habe ich übersehen. Wenn wir so diese ganzen Punkte jetzt zusammenfassen, man kann sich ruhig vorstellen, wie ist die Stimmung an so einem Zollstand? Da herrscht Spannung, da herrscht Misstrauen, da herrscht Streit, Lüge. Ein heidnischer Schriftsteller Julius Pollux zählte 35 Schimpfwörter auf gegen Zöllner, gegen so Zollpächter. Also man weiß gar nicht, wie es daherging. Ja? Also wir müssen, ich hab jetzt extra so ausgeholt, damit wir verstehen, in welcher Lage ist Zachäus. Wie wird er von dem Volk drumherum gesehen? Richtig verhasst. Richtig verachtet. Er war der Abschaum. Und jetzt lesen wir, schaut mal her, in Vers 7 lesen wir zum Beispiel: Und als sie, also das Volk, das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist, also Jesus ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten oder bei einem Sünder, ja? Ganz kurz, das ist nicht so zu verstehen, dass Zachäus einfach nur ein Sünder war. Hier spricht man von einer bestimmten Kategorie. Ja, so wie wir es bei Levi gelesen haben. Was sitzt ihr da bei den Sündern und Zöllnern? Dieser Begriff kommt immer wieder. Zöllner und Sünder, Zöllner und Sünder. Das ist eine bestimmte Kategorie im Judentum. Die unterste Schicht der Abschaum, wo die ganzen Aussätzigen drin waren, die Blinden drin waren, die Huren drin waren und vor allem die Zöllner. Versteht ihr? Das ist wie so eine Schicht, wie so eine unterste Schicht der Pöbel, wenn man so will, ja? Mit dem will keiner was zu tun haben. Das Unreine vom Unreinen, könnte man sagen. Für die Juden waren die Heiligen und Gerechten wer? Die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten. Und die Unreinen und Schlimmsten waren die Zöllner. Was glaubt ihr, warum Jesus in Lukas 18 dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner nennt? Warum gerade die beiden? Ja, laut dem jüdischen Verständnis ist es kompletter Gegensatz. Gut und böse. Heilig und unrein. Diese kompletten Gegensätze werden hier aufgezählt. Das war in dem Judentum so tief verankert, dass man so unterschied. Aber wir wissen ja anhand der Schrift, anhand Römer 3, wir sind alle Sünder. Wir verfehlen alle die Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle schuldig. Ja. Gott macht nicht eine Kategorie und stoppt dich rein und sagt, okay, jetzt, du bist nicht ganz so schlimm. Gott setzt die Sünde, er sagt, du bist Sünder, ihr verdient alle den ewigen Tod. Als Jesus dieses Gleichnis nennt von dem Zöllner und dem Pharisäer, wisst ihr, Jesus hat sehr oft provokativ geredet. Aber das war richtig provokativ. Das war extrem. Weil warum? Am Ende, wer ging gerecht davon? Der Zöllner ging gerecht davon. Das war ein Unding, sowas zu lehren. Ich meine, die Lehre Jesu, die gesunde Lehre, es war immer ein Unding, ja, immer ein Ärgernis für die meisten. Aber das war absolute Härte. Den Zöllner gerecht zu machen und den Pharisäer nicht. Das war aber richtig ein Schlag ins Gesicht. Aber richtig. Deshalb tobt auch der Hass und die Wut gegen Christus. Aber er hat nichts Falsches gebracht. Er hat das Evangelium gebracht. Er hat die gesunde Lehre gebracht. Aber für die meisten ein Ärgernis. Für die meisten ein Ärgernis. Ich hoffe, dass wir vielleicht so ein kleiner Übergang, dass wir in unserem Leben nicht irgendwie Leute wie damals die Juden in so eine bestimmte Kategorie einstufen. Dass wir, wisst ihr, manchmal, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wenn man sagt, oh, guck mal, der sieht aus wie ein Grufti. Oder der raucht, der säuft. Nee, der wird es niemals zu Gott bringen. Dann kann Gott nicht gnädig sein. Der ist so böse, so ein Rocker. Guck mal, die Stacheln auf seiner Lederjacke. Sag mal, nee, das geht nicht. Oh, muss dieses Denken raus, ja? Raus damit. Ich meine, wer waren wir? Waren wir gut? Genauso waren wir verflucht und die schlimmsten der Sünder, ja? Und dann kam die Gnade Gottes und begegnete uns und sie hat nichts mit uns zu tun, wie toll wir waren, sondern oh, weil es hat mit Gott zu tun, weil er uns gnädig war. Das bringt in die Demut. Wenn man solche anderen Leute sagt, hey, ich war nicht besser, ich war überhaupt nicht besser. Lasst uns hier nicht so anfangen, wie dieses ganze jüdische System anfangen zu denken und einzukategorisieren. Der nicht, der ja, der doch, der nein. Christus ist für alle gekommen. Für mich ist es immer so, wisst ihr, so eine Ermutigung. Wenn ich hier, wenn ihr die Evangelien studiert, wenn ihr so den Fluss der Evangelien lest und seht, zu wem geht Christus, zu wem geht er? Waren es die Reichen? Er war auch da. Er war auch bei den Pharisäern. Ja, sehen wir Jesus und Nikodemus. Aber er wurde auch als Freund der Zöllner und Sünder verglichen. Ja. Er war dort, bei dem Abschaum, bei Aussätzigen, bei Blinden, bei den Huren. Er war dort. Es ist für mich so erbarmlich. Herr Jesus, du siehst nicht nach dem Äußeren. Ja. Du siehst nicht, wo einer, ob einer Prestige hat oder nicht, ob einer was erreicht hat oder nicht. Du bist für alle da, Herr. Schön. Wo waren wir jetzt? Genau. Also das waren diese drei Hauptgründe, warum Zöllner so unbeliebt und verhasst waren. Und das zeigt auch, dass Zachäus dann durch seine Geschäfte absolut unrein, schuldig und ungerecht war. Ja? Nicht, wie es sein Name sagte. Ganz kurz, Zachäus war kein gewöhnlicher Zöllner, wie zum Beispiel Levi, ja, also Matthäus, von dem es heißt, dass er am Zollhaus saß und Steuern einnahm. Er war ein Oberzöllner, im Griechischen Architelonis. Es bedeutet, dass er ein Oberst unter vielen Zöllnern war. Ja? Also das heißt, er hatte wahrscheinlich seine eigenen Angestellten und er trieb sie auch raus und sagt, nimmt Steuern ein, ja? Und bringt sie mir. Er stand über ihnen. Er übte diese Kontrolle aus, also er hat eine leitende Position. Und dann lesen wir in Vers 3, und er, also Zachäus, suchte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Der Name Jesus Christus war überall bekannt. Durch sein ganzes Auftreten, durch seine Lehre, durch seine Wunder, durch seine Heilungen, er war bekannt. Die Menschen kannten den Namen Jesus. Und auch Zachäus bekam davon mit. Ich weiß nicht, woher genau, vielleicht hat er mitbekommen, dass er Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Ja? Das passierte nicht weit von Jericho. Nun, Zachäus war deshalb neugierig. Er hörte, Jesus reist durch Jericho. Und er wird neugierig. Und er will Jesus sehen. Er will ihn live sehen. Einziges Problem? Er war zu klein. Ein Zwerg. Von Natur aus ein kleiner Mann und alle anderen um ihn herum, die ragten hinaus und er konnte nicht rübersehen. Was macht man? Vers 4. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus hat nicht gleich aufgegeben. Ja, seine Neugier war sehr groß, zu groß. Er wusste, er ist klein, aber er suchte gleich eine Lösung. Ja, wir kennen das, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ja, und der Weg war Zachäus über diesen Maulbeerbaum. Er kannte dann die Straße, auch diese Pilgerstraße, die bekannte, wo Jesus durchzog. Und er rannte dann schon voraus, stieg auf diesen Maulbeerbaum, um Jesus von dort oben zu beobachten, zu sehen. Ich muss sagen, ich denke, bei Zachäus, es war nicht nur diese Neugier, nicht nur diese oberflächliche Neugier. Vielleicht hätte er dann gesagt, ach komm, ich lasse das Ganze, ich sehe sowieso nichts, ich bleibe zu Hause. Ich denke, er hatte ein aufrichtiges Verlangen, Jesus zu sehen. Er wollte ihn sehen und kennenlernen und sich durch diese ganzen, ich sag mal, Hindernisse nicht unterkriegen lassen. Wisst ihr, wir haben jetzt so diese drei Punkte betrachtet, ja, was einen Zöllner ausmachte. Und ich denke, Zachäus hatte Hoffnung in Christus. Ich denke, guckt mal her, Er hat so viele Leute betrogen, ausgebeutet. Er war, ich denke, sein Gewissen hat ihn sehr belastet. Er hat keinen Frieden im Herzen gehabt, Unruhe. Ich denke auch, weil er von der jüdischen Gesellschaft ausgeschlossen wurde, war er auch unglücklich. Und etwas trieb ihm. Und jetzt sieht er Jesus. Er will ihn suchen. Er sucht Jesus. Und er steigt auf diesen Baum. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, was euch getrieben hat. Oftmals sehen wir, wo Menschen von Jesus hören. Man ist vielleicht in gewisser Weise neugierig, man hört über ihn und dann, ja, sobald vielleicht auch Schwierigkeiten kommen oder es einfach nicht interessant genug ist, lässt man es bleiben. Aber ich denke, wo wirklich ein aufrichtiges Verlangen ist, wo Menschen merken, ich bin schuldbeladen, ich bin Sünder, ich brauche Hoffnung, wo finde ich Frieden in meinem Herzen? Oh, wie schön ist es, da Christus zu suchen und ihm auch zu begegnen. Und schaut mal her. Zachäus steigt auf diesen Maulbeerbaum. Vielleicht kurz nur ein paar Worte dazu. Dieser Maulbeerbaum, er wird auch Sykomore genannt und der kommt ursprünglich aus Ägypten, wurde dann später in Palästina angepflanzt und auch in der Gegend von Jericho. Deswegen war der da, der Baum. Dieser Baum kann 16 Meter hoch werden, hat gewaltige Baumkronen und ist ein sehr breiter Baum. 10 Meter breit kann er werden. Es ist mega. Der Vorteil bei diesem Baum war, dass er ziemlich weit unten sich schon teilte. Ja, deshalb konnte Zachäus leicht draufklettern und sich verstecken oben in den Baumkronen und dort von oben Jesus Christus beobachten. Und so macht Zachäus es. Und dann lesen wir in Vers 5, und als, also Zachäus geht den Baum hoch und dann Jesus. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Also ich denke, Zachäus hat schier vom Baum geschmissen. Mich wahrscheinlich auch. Jesus, Gott selbst, allwissend, allmächtig, geht durch Jericho und er weiß, dass Zachäus sich da oben befindet. Und er blickt sofort hoch direkt auf ihn und spricht ihn bei seinem Namen an. Ich meine, die sind sich davor noch nie begegnet. Das hat mich so ein bisschen an diese Begebenheit erinnert in Johannes 1 mit Philippus und Nathanael. Kennt ihr diese Begebenheit? Philippus läuft zu Nathanael und erzählt ihm dann, dass er den Messias gefunden hat. Und dann, was sagt Nathanael? Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ja, das Gleiche könnten wir vielleicht hier auf Zachäus projizieren, ja? Noch bevor ich vorbeilief, Zachäus, habe ich dich oben auf dem Maulbeerbaum gesehen. Ich kenne dich bei deinem Namen. Ich finde, es ist so eine schöne Begebenheit, so wunderschön, wenn Jesus kommt und Jesus sucht und Jesus findet und Jesus, zu dem Teil kommen wir gleich, rettet. Deswegen lesen wir auch in dem Vers 10, Kapitel 19, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Geschwister, warum suchen wir Jesus? Weil wir so toll waren? Nein. Weil er uns zieht. Weil er uns zuerst sucht. Es ist wie mit der Liebe. Warum lieben wir Gott? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. deshalb lieben wir ihn. Es hat was mit ihm zu tun. Ganz wichtig. Denn von Natur aus sucht keiner nach Gott. Römer 3. Keiner sucht nach ihm. Keiner hat das Verlangen nach ihm. Aber wenn das Verlangen kommt, oh, dann merken wir, dass Gott bereits schon wirkt und dreht und zieht und tut und das Herz öffnet. Schön. Und Jesus ruft Zachäus und sagt, Zachäus, komm vom Baum. Komm runter. Vielleicht ist er auch runtergefallen. Und dann sagt er nicht nur, er soll runterkommen, sondern er will bei ihm zu Gast sein und bei ihm übernachten. Ja, überlegt mal, Jesus war von Menschenmassen umgeben. Ich meine, das war eine Pilgerstraße. Drumherum Haufen Menschen. Und Jesus kehrt in das Haus des Oberzöllners ein. Was ist das? In den Augen der Juden wahrscheinlich ein Schock. Ein Schock. Er sagt, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Ist interessant, guck mal die Formulierung. Denn heute muss ich in deinem Haus einkehren oder muss ich in deinem Haus bleiben. Das ist keine Bitte. Er sagt nicht, Zachäus, darf ich heute bei dir übernachten? Darf ich heute bleiben? Nein. Heute ist der Tag. Ich komme in dein Haus. Und dein Haus erfährt Rettung. Du erfährst Rettung und Erlösung. Denn, wenn man es weiter ausholt, nach Gottes Plan, nach Gottes Bestimmung ist heute der Tag deiner Rettung und ich komme in dein Haus. Und du erfährst das Evangelium und du erfährst Rettung. Also, guck mal, Christus weiß, wen er sucht. Und er weiß auch, wann. Und er weiß auch, wo. Keiner bringt ihn außer Kontrolle. Er findet seine Schafe. Und Zachäus konnte gar nicht anders, sondern wie reagierte er? Schaut mal her, Vers 6. Und er stieg eilends herab. Ja, also hier ist schon mal dann der Fall, dass er runterfiel. Ausgeschlossen. Er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus zögerte keine Sekunde und stieg auf den Befehl Jesus sofort hinunter. Konnte es gar nicht fassen. Ich meine, Jesus, wahrscheinlich ein heiliger Prophet, der Messias, ruft Zachäus den Ganoven ins Haus, zu seinem Haus, ja. Ich meine, Zachäus, zu dem doch nur Zöllner kommen. Huren, der Abschaum. Und Jesus kommt zu ihm, unglaublich. Und spätestens als Jesus das öffentlich gesagt hat, Zachäus, ich komme zu dir, da war für viele in der Menschenmenge die Hoffnung verloren. Was? Was sagt er da? Einige waren sich schon sicher und überzeugt, das ist der Messias. Und nun kommt diese Aktion. Jesus geht zu den Sündern von den Sündern ein. Ganzen Erwartungen niedergeschmettert. Man gibt, begibt. Und guck mal, deswegen, was sagt Jesus? Zu wem ist er gekommen? Zu wem? Zu den Pharisäern, zu den Gerechten? Oh nein. Das sagt er sogar auch in diesem Kontext mit Levi und seiner Feier. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin zu allen gekommen, aber diese Elite, das Pharisäertum, sie waren sich zu gut dafür. Wir brauchen keinen Christus. Wie kann er sich mit solchen abgeben? Ja, diese Vorstellung von dem Messias, die war im Judentum sowas von verzerrt und sowas von falsch, das sehen wir auch an der Reaktion im nächsten Vers. Schaut mal in Vers 7. Und als sie das sahen, also die Volksmenge, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Es geht nicht. Es geht nicht. diese unter diesen ganzen Volksmengen, da waren sicherlich Einwohner von Jericho da, dort waren seine eigenen Jünger da, dort waren Pharisäer da, einfach Pilger. Und sicherlich haben die Pharisäer mit hinausgeschrieben, wie kann der nur zu so einem Menschen gehen? Und Jesus machte sich verhasst, natürlich. Mit einem, der mit Römern arbeitet, der das Volk ausbeutet, der unrein ist. Das ist eine Empörung. Und ich glaube, dass die eigenen Jünger nicht so empört waren, weil sie kannten Jesus schon. Sie wussten, mit wem Jesus zusammen war, mit welchen Leuten er war, wem er die Botschaft brachte. Er schaut nicht, wer reich und arm ist, wer gesund oder krank ist, wer ausgestoßen ist oder nicht. Ich denke, vielleicht, wie hat hier zum Beispiel Matthäus oder ja, Levi, der ihm nachfolgt, vielleicht muss er sich in dem Moment gerade erinnern, wie Jesus ihm herausgerufen hat. Sag, Levi, folge mir nach. Vielleicht musst du auch ein bisschen grinsen. Sagen, das ist wie bei mir gewesen. Ich denke, seine eigenen Jünger waren nicht so empört, aber die andere überwiegende Volksmasse, die Pharisäer und Pilger, sie waren sehr empört. Für sie waren die Zöllner nur Abschaum in den Augen Jesu, ein wertvoller Mensch, ein Sünder, der gerettet werden muss. Schwester, manchmal denke ich, es ist nicht zu viel, wenn ich sage, ich sehe mich drin als dieser verruchte Mensch. Sag, Jesus, ich habe dich nicht verdient. Eigentlich müsstest du an mir, an meinem Maulbeerbaum vorbeigehen. Und er hat dich angeblickt, hat dich bei deinem Namen gerufen. Boah. Vers 8. Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Also man geht hier davon aus, gerade zwischen Vers 7 und Vers 8, dass Jesus schon mit Zachäus zu Hause war und Jesus ihm dann das Evangelium erzählte. Und man sieht die Reaktion hier von Zachäus. Das ist die Frucht eines gläubigen Herzens. Das ist die Frucht, die hier bei Zachäus zu sehen ist. Ja. Zachäus, der vorher noch ein Betrüger, ein Gauner war, wird jetzt auf einmal aufrichtig und ehrlich. Vorher wollte er den Armen das Geld aus der Tasche herauspressen, jetzt will er die Hälfte seines Reichtums den Armen geben und wenn er jemanden betrogen hat, vierfach zurückerstatten. Es ist interessant, wenn wir die Tora lesen, fragt man sich, woher hat Zachäus das? Vor allem dieses Vierfach. Hat er das einfach so aus dem Ärmel geschüttelt? Er hat das aus dem Gesetz. Aus der Tora. Wisst ihr, es gibt viele Stellen, ich könnte euch die alle, 4. Mose 5, 3. Mose 5, 2. Mose 22, 2. Mose 21, 2. Samuel 12, es gibt sehr viele Stellen, die über diese Betrügerei sprechen. Und es geht darum, wenn im Volk Israel, wenn jemand einen anderen betrogen hat, bewusst, und im Nachhinein es dann bereut und zugibt, dann soll er ihm diese ganze Summe, der ihn betrogen hat, zurückgeben und noch 20% drauflegen, also ein Fünftel. So war das mosaische Gesetz. Ja. War es ein Dieb, der zum Beispiel nachts oder so reingekommen ist und was gestohlen hat, jemanden ausgeraubt hat und er wurde erwischt, musste er das Doppelte zurückerstatten. Wir sind noch nicht bei vierfach. Noch nicht. Und hier, vielleicht lesen wir eine Stelle dazu. Es gibt noch mehrere. Schlagt mal kurz mit mir auf. 2. Mose 21. Letzter Vers, 37. Wenn jemand einen Ochsen stiehlt oder ein Stück Kleinvieh und es schlachtet oder es verkauft, so soll er 5 Ochsen erstatten für den Ochsen und 4 Stück Kleinvieh für das Stück. Das ist zum Beispiel ein Vers. Es geht darum, wenn du jemanden betrügst und beraubst und merkst, es geht um lebenswichtige Dinge, um Dinge, die dir helfen beim Überleben, die du brauchst zur Nahrung, die du brauchst einfach, um zu überleben, musst du es 4-fach zurückerstatten. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Stelle, als der Prophet zu Daniel kommt und erzählt ihm doch ein Gleichnis zum König David. Was habe ich gesagt? Daniel, König David. Und sagt er, dass der eine das letzte Lamm von einem anderen gestohlen hat. Und David rastet schier aus. Der Mann ist des Todes. Er muss es 4-fach zurückerstatten. Denn der andere Mann, der hatte nur ein Lamm, hatte nichts mehr, hat es versorgt, gepflegt, dann wurde es ihm weggenommen. Und wenn es dahin geht, und ich denke, Zachäus hat diese Sachen auf jeden Fall begangen. Er sagt auch, den Armen, die Armen hat er beraubt, deswegen will er auch die Hälfte seiner Güter ihnen geben. Er hat die Armen ausgeraubt und sie hatten nichts. Und dann hat er das noch genommen, das Wenige, was sie hatten. Also ihr müsst euch vorstellen, er war wirklich ein absoluter Gauner, Betrüger. Da war nichts Gutes. Und wir würden denken, nee, der, so wie der Mörder am Kreuz, nee, der kriegt keine Rettung. Der nicht. So hat das jüdische Volk gedacht, ja. Und Zachäus sagt, ich will es 4-fach zurückgeben. Oh Leute, das ist die Antwort eines gläubigen Herzens. Das ist die Frucht, die zu sehen ist. Das ist wie Johannes bei der Taufe, dass er predigt und sagt, bringt Frucht der Buße. Ja, und dann, was ist die Frucht? Und dann zeigt er, dass es sich in Taten äußert. Hast du 2 Hemden, gib dem einen das andere. Ja? Das ist sichtbare Frucht und Zachäus will das. Diese Frucht aus dem echten Glauben an den Glauben an Jesus Christus. Oh, wenn Jesus einkehrt, findet eine komplette Veränderung statt. Ja? Das alte Gaunerleben ist vorbei. Siehe, neues, reines Leben ist geworden. Und guck mal her, dann Vers 9 und 10. Zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist, also wieder voller Schlag ins Gesicht, diese Bezeichnung, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus war neu, er war gläubig geworden. Das Leben hat sich radikal verändert. Und er wird als Sohn Abrahams bezeichnet. Wisst ihr, mit dieser Aussage meint Jesus nicht nur, ah ja, Zachäus war halt ein Jude, er war vom Fleisch her, ja von der Abstammung her ein Jude Abrahams, ja, alles schön und gut. Nein, nein, das geht viel tiefer. Die Pharisäer sagten auch, Abraham ist unser Vater, aber diese Abstammung allein genügt nicht. Was Jesus hier meint, ist, dass Zachäus, und jetzt gut aufpassen, dass Zachäus auch ein geistliches Kind Abrahams war und nicht nur nach der Abstammung. Zachäus glaubte, so wie Abraham glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Er hatte den gleichen Glauben wie Abraham. Er glaubte an den Messias. Er glaubte an den Erlöser. Schaut mal her, diese Verse, Galater 3, 6 und 7. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Geschwister, wir sind Abrahams Kinder. Wir sind geistliche Kinder aus Glauben. Römer 2, 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht nach den Buchstaben. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Zachäus wurde am Herzen beschnitten. Neu. Das war in Gottes Augen ein echter Jude. Ein geistiges Kind Abrahams. Geschwister, mal ganz ehrlich, wie kann Jesus sowas, also wie gesagt, es war ein Schlag ins Gesicht, aber was, ein Sohn Abrahams, er, denn jetzt verleiht er seinem Namen alle Ehre, denn jetzt ist er rein, denn jetzt ist er gerecht. Nicht vielleicht in seinem Lebenswandel unbedingt in allem, er wird weiter sündig, aber in seiner Stellung. Warum sagt Jesus, heute ist dir das Heil widerfahren? Heute ist deinem Haus das Heil widerfahren. Warum kann Jesus sowas sagen? Er sagt im Prinzip, deine Schuld ist abgewaschen. Du bist gerettet. Wie kann er das sagen? Wie kann Jesus sowas sagen? Und die Antwort ist immer dieselbe und sie bleibt immer dieselbe in alle Ewigkeit. Es ist das Kreuz. Als Jesus da hing, trug er die Schuld von Zachäus am Kreuz. Und deshalb konnte er sagen, diesem Haus ist Heil widerfahren. Anders ist es nicht zu verstehen. Ich kann nicht einem Menschen sagen, auch wenn es noch vor dem Kreuz war, du bist jetzt errettet. Es muss immer einen Ort geben, wo Schuld bezahlt wird. Und der einzige Ort, wo wirklich Schuld getilgt und bezahlt wurde, endgültig, war Golgatha, das Kreuz. Wenn wir das wegnehmen, alle gehen in die Hölle. Alle sind verloren. Egal wie viel Gutes ich getan habe. Alle sind verloren. Deswegen, wenn Jesus so vielen auch zuspricht, dein Glaube hat dich gerettet und er spricht ihnen das Heil zu. Die Antwort ist immer, weil Jesus sagt, ich weiß, ich werde für dich ans Kreuz gehen. Und deine Sünde wird genommen und in die Tiefe des Meeres geworfen. Ja, das ist nicht wortwörtlich in die Meere. Aufs Kreuz. Schwester, wir sind Kinder Abrahams, wir sind geistliche Kinder. Wir haben diesen Glauben und er wurde uns, und Gerechtigkeit wurde uns angerechnet. Welche? Christi Gerechtigkeit. Schön, nicht wahr? Und Jesus hat uns gesucht und er hat uns mit Namen gerufen und er kehrt bei uns ein und macht uns komplett neu. Was bleibt da noch zu sagen? Preist den Herrn. Amen. Sollen wir gemeinsam beten oder soll ich allein? Lass uns gemeinsam beten.